plötzlich färbte sich der Himmel leicht gelblich und dann kamen plötzlich die pinkfarbenen Polarlichter. Und hindurch fielen die Sternschnuppen und einige davon spiegeln sich sogar im See. Das ist ein Geschenk sondergleichen, ein Once-in-a-Lifetime-Moment, ich kann es nicht anders sagen, gerade mal eine Stunde von Hamburg entfernt. Wir deklarieren irgendetwas als Nationalpark und haben sofort die Idee, da steht ein Stoppschild, betreten verboten, am besten noch ein Zaun außenrum, Naturschutzgebiet. Der Mensch ist ein Fremdkörper und hat da bitte nichts zu suchen, weil die Natur soll ja sich selbst überlassen sein. Und dieser Gedanke, den halte ich für grundfalsch. Das ist ein Gedanke, den haben wir über Jahrzehnte geprägt. Das ist auch ein Narrativ. Alle Narrative sind ja keine Naturgesetze, die von der Physik, Chemie und Biologie bedingt werden, sondern es sind Geschichten, die wir uns selber ausdenken. Und Narrative haben ein Verfallsdatum.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und verspreche euch, in der heutigen Folge gibt es nicht nur unglaublich viel Inspiration und Motivation, da draußen nochmal ein bisschen anders unterwegs zu sein, mit einem neuen Blick in die Welt zu gehen, sondern es gibt auch richtig viel Information und Wissen darüber, wie unsere Erde funktioniert, darüber, was unser Einfluss, der Einfluss des Menschen auf die Erde ist und was wir tun können, damit es unserem Planeten besser geht. Ich habe heute Dr. Christian Klepp zu Gast. Christian ist Geowissenschaftler, Klimaforscher, preisgekrönter Landschaftsfotograf, Bestsellerautor, hat das Buch Wunderwerk Erde geschrieben und heute erscheint die Fortsetzung dieses Buches, und zwar das Buch Wunderwerk Natur, wie wir den Planeten bewahren und uns selbst retten. Aber keine Sorge, es wird heute nicht den erhobenen Zeigefinger geben, sondern wir sprechen wirklich auch aus der Praxis heraus. Ich möchte von Christian wissen, wie er da draußen unterwegs ist, wie er die Natur erlebt. Aber wie gesagt, wir werden auch eine Menge lernen. Wir werden viele Argumente an die Hand bekommen, beziehungsweise auf die Ohren für Gespräche, die wir möglicherweise mit anderen führen, wo es darum geht, auch zum Klimawandel sich vielleicht zu unterhalten, Argumente auszutauschen. Und auch vor diesem Hintergrund fand ich das Gespräch mit Christian so interessant, weil er uns einfach wirklich Fakten liefert, Zahlen liefert, die knallhart beweisen, in welche Richtung der Planet sich entwickelt und was wir tun können, damit das alles ein bisschen besser läuft, damit es auch uns besser geht in der heutigen Welt, auf unserer Erde, wie wir mit einem besseren Gefühl durchs Leben gehen können, über diesen Planeten laufen können. Christian wird uns davon berichten, dass schon vor der Haustür wirklich Once-in-a-Lifetime-Momente auch zu erleben sind und dass es genau darum auch geht, um dieses Erleben und eben nicht nur um Wissenschaft. Ich kann euch nur raten, hört euch dieses Gespräch bis zum Ende an. Wir gehen gleich rein, atmen vorher aber noch einmal kurz durch. Diese Folge wird euch präsentiert vom Alpin Magazin. Dem Magazin für die Berge. Bei Alpin erfahrt ihr wirklich alles, was ihr über die Berge wissen müsst. Und zwar egal, was ihr in den Bergen veranstaltet, ob ihr gerne laufen geht, ob ihr Bergsteigen geht, Radfahren, Skilaufen oder mit dem Van in die Berge fahrt. Alles, was ihr über die Berge wissen müsst, erfahrt ihr bei Alpin. Alpin ist nicht nur ein Printmagazin, sondern auch digital und online super interessant. Es gibt jetzt ein neues Angebot, Alpin Plus. Und wenn ihr das abonniert, dann bekommt ihr Zugang zu vielen, vielen exklusiven Inhalten. Zum Beispiel zu allen Alpin Printausgaben der vergangenen Jahre. Und es werden sukzessive noch viel mehr werden. Nach und nach werden die alten Magazine dort eingestellt. Die Magazine, die natürlich auch voll sind mit Wissen, mit Expertise über die Berge und auch mit ganz viel Inspiration. Ihr bekommt Zugang zu hunderten Ausrüstungstests, Tests, wenn ihr Alpin Plus abonniert, aber auch zu Touren und Gebietsreportagen, zu Hüttenporträts. Ihr bekommt Benefits bei Partnern von Alpin, also wirklich auch Rabatte und Prozente. Ihr könnt bei exklusiven Gewinnspielen teilnehmen oder bei Touren und Events mit der Alpin-Redaktion. Wenn ihr das testen wollt, dann könnt ihr das zu einem wirklich sehr, sehr guten Preis tun. Und zwar für 99 Cent für einen ganzen Monat. Alle Infos zu diesem Angebot findet ihr unter alpin.de/alpinplus-freiraus. Nochmal alpin.de/alpinplus-freiraus. Und wenn ihr dieses Probeabo nicht abschließen wollt, dann guckt trotzdem mal auf alpin.de vorbei. Da gibt's neben der ganzen Inspiration nämlich auch immer tagesaktuelle Berichterstattung und interessante News aus den Bergen. Christian, herzlich willkommen im Frei-Raus-Podcast.
Schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr.
Du hast ein Buch geschrieben, das ich unglaublich interessiert, ja geradezu verschlungen habe jetzt in den letzten beiden Tagen. Wunderwerk Natur heißt das. Und da ist ganz, ganz viel drin. Es geht darum, einmal zu verstehen, wie tickt unsere Erde, unser Planet eigentlich, wie tickt sie auch in Abhängigkeit von dem, was sie umgibt und was tun wir der Erde so an, ist aber kein fatalistisches Buch, sondern es geht sehr darum, auch Hoffnung zu machen und drauf zu schauen, was können wir tun und wie können wir es auch schaffen, ja, so ein bisschen wieder anzudocken an unsere Erde, zu der wir ja auch gehören letztlich. Da fällt immer wieder ein Begriff auch, der Begriff Erdverbundenheit. Was verstehst du unter diesem Begriff und wie ist diese Erdverbundenheit für dich so entstanden?
Also erstmal ist es mir tatsächlich unfassbar wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen und all diese Dinge wie Verbote, Regularien, Steuern etc., das bringt uns nicht wirklich vorwärts, sondern was uns vorwärts bringt, ist Erdverbundenheit. Hinzuschauen, wie unfassbar schön unser Planet ist, auch heute noch ist, nach all der Naturzerstörung, die wir angerichtet haben, und das zu erhalten, was wir noch haben, denn wir wollen ja alle, dass es unseren Kindern mal mindestens genauso gut geht wie uns, wenn nicht besser. Und können wir dieses Versprechen wirklich noch ernsthaft geben? Wir müssen wirklich was dafür tun. Und ja, Erdverbundenheit heißt für mich einfach zu realisieren, dass wir ein Teil der Erde sind. Denn Mensch und Natur, das ist oft schon so isoliert. Wir betrachten uns schon fast wie ein Fremdkörper auf diesem Planeten, haben uns in unseren Städten aus Beton und Technik völlig isoliert von der Natur und haben auch so Sätze geprägt wie: Wir verlassen die Komfortzone, wenn wir die Wohnung verlassen oder in die Natur, in die wilde Natur gehen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Je wilder und ursprünglicher die Natur ist, desto wohler fühle ich mich in ihr, desto mehr bin ich zu Hause. Deswegen definiere ich auch keine Stadt, keine Wohnung dieser Welt als mein Zuhause, sondern die Natur ist mein Zuhause. Und mir ist quasi die Erdverbundenheit in die Gene gelegt worden. Es kommt aber tatsächlich von meinen Eltern. Ich bin zwar Hamburger, aber gefühlt in den Alpen groß geworden. Meine Eltern haben mich immer auf die Bergurlaube mitgenommen und schon als Dreijähriger bin ich Berge hochgekrabbelt und es konnte mir nicht schnell genug hoch hinaus gehen. Und da habe ich tatsächlich die Liebe zur Natur, ja, gelöffelt. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und hab verstanden, so mit dem Großwerden und dem Durchwandern der Alpen auf immer höhere Gipfel, dass auch damals schon, Ende der 80er Jahre, als ich dann mit dem Rucksack von Hütte zu Hütte bin, die Gletscher wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Bach runtergegangen sind. Man konnte zugucken von Jahr zu Jahr, wie die Gletscher schmolzen, also der Klimawandel damals schon ganz deutlich greifbar war. Das hat mich tief berührt. Und ich war dann 28 Jahre später an dem gleichen Ort wieder und der Gletscher, den ich so bewundert hatte in meiner Jugend, der war weg. Und stattdessen gab es da einen See. Und das hat mich so fassungslos gemacht. Ich habe da gesessen und einfach nur noch geweint. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich einfach unfassbar viel, für unseren Planeten zu tun und eben nicht, weil uns irgendjemand sagt, du musst das tun, sondern aus innerer Einsicht, weil wir verstehen, dass es wichtig ist, weil wir uns selber retten müssen. Es ist an uns, ob wir auf diesem Planeten überleben. Und das ist das. Also wir haben ja mehrere Krisen gleichzeitig laufen. Es ist eben nicht nur der Klimawandel, sondern es ist der Raubbau an der Erde. Es ist die völlige Übernutzung der Erde und damit einhergehend ein Artensterben, das in der Erdgeschichte seinesgleichen sucht. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich zu verstehen, wie unser Planet funktioniert und ja, so etwas wie Liebe und Respekt für unseren Planeten zu empfinden, denn er ist unser aller Zuhause, ganz gleich, wo wir wohnen, woran wir glauben, welche Ideologien oder Religion oder was immer wir tun, wir wohnen alle auf demselben Planeten und niemand würde doch sein eigenes Zuhause mutwillig zerstören und deswegen stelle ich so gern die Frage, warum gehen wir dann so mit unserem Planeten um? Wir haben ja kein Backup, keine Erde 2.0.
Ja, was wir lieben, das schützen wir. Aber es geht ja im ersten Schritt darum, auch diese Liebe zu entdecken, sozusagen. Ja, bei dir hast du gesagt, es wurde dir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, du hast da einen guten Start gehabt aufgrund deiner Eltern, die dich mitgenommen haben in die Alpen. Ist nicht bei allen Leuten so. Ja, wie können wir diese Liebe oder diese Erdverbundenheit, wie können wir die reaktivieren, wenn wir mal davon ausgehen, dass die in uns allen irgendwie schlummert? Oder wie können wir sie überhaupt entwickeln? Wie kann die entstehen ganz konkret, wenn wir die nicht so offen oder so direkt in uns tragen, wie du sie jetzt in dir trägst oder immer getragen hast?
Die ist tatsächlich, da bin ich sehr von überzeugt, wirklich in uns allen. Die ist genetisch in uns veranlagt. Wir sind ein Teil der Erde. Der Planet, sein Klima, die Natur, wir Menschen sind untrennbar miteinander verbunden. Und diese Trennung von Mensch und Natur, das ist ein Narrativ, das wir uns ausgedacht haben. Das existiert nicht. Wir sind ein Teil der Erde. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes sogar Sternenstaub. Wir bestehen, der Planet, alles Leben besteht aus den Überresten explodierter Sonnen, Sterne. Und sich das bewusst zu machen, auch der Blick in den Nachthimmel mit der Milchstraße, zeigt uns unsere eigene Existenz, wo wir herkommen, wie unser Sonnensystem, wie die Erde entstanden ist. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, dass man sich informiert, wie funktioniert unser Planet. Und da hat die Erdsystemwissenschaft ja so unfassbar vieles geleistet, aber was eben teilweise nicht gut geleistet wird, ist dieser Wissenstransfer. Wirklich das Wissen, das wir angehäuft haben, so rüberzubringen, dass es da draußen verstanden wird und dass es eben nicht nur trockene Zahlen und Fakten sind, sondern dass es begeistert. Und das ist das, was wir, glaube ich, brauchen, dass wir uns wirklich informieren aus den richtigen Quellen und auch direkte Naturerfahrungen wieder machen. Und dazu muss man nicht um die halbe Welt fliegen, was wir ja ohnehin irgendwie versuchen sollten, ein bisschen zu begrenzen, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber de facto kann man wirklich auch im Nahfeld, sei es der Park oder die Wildblumenwiese vom Haus oder selbst was im eigenen Balkonkasten passiert, wenn man wirklich einfach mal neugierig ist und ganz genau hinschaut, dann erlebt man wirklich so die ganz kleinen Wunder und man kann sogar im Nahfeld ganz große Wunder erleben. Ich durfte das gerade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren und es war ganz unglaublich. Wir haben ja jetzt gerade die Nacht der Perseidensternschnuppen gehabt, also vom 11. auf den 12. August fallen ja die Perseidensternschnuppen, die Laurentius-Tränen, wie sie auch genannt werden. Und ja, jedes Mal, wenn der Mond nicht so wahnsinnig stört, bin ich dann mit der Kamera unterwegs und diesmal war ich in Norddeutschland unterwegs und ich bin in der Möllner Gegend im Hellbachtal, das ist ein Naturschutzgebiet mit wunderschönen Seen, worin man baden kann, sehr schönes warmes Wasser zurzeit und da bin ich nachts hin und habe mir eine tolle Location gesucht, wo ich den Sternhimmel mit Bäumen komplett einrahmen konnte und habe einfach versucht, diese Sternschnuppen zu fotografieren. Und ja, sie fielen, sie kamen und ich war begeistert. Ich hatte schon 3, 4 auf dem Bild und dann plötzlich färbte sich der Horizont. Also ich habe Richtung Norden fotografiert. Das war auch so eine Eingebung. Ich kann nicht erklären, warum. Ich dachte einfach, das muss heute so sein. Eigentlich fotografiere ich die Perseiden immer nach Süden, damit man die Milchstraße im Bild hat, denn im Norden sind ja nicht so viele Sterne. Und plötzlich färbte sich der Himmel leicht gelblich und dann kriegte er einen leicht pinkfarbenen Schimmer und ich dachte erst, was ist das, bis ich erkannte, das fängt an sich zu bewegen und das hat so Streamer und Kaskaden gemacht und dann kamen plötzlich die pinkfarbenen Polarlichter und hindurch fielen die Sternschnuppen und einige davon spiegeln sich sogar im See und das ist ein Geschenk sondergleichen, ein Once-in-a-Lifetime-Moment, ich kann es nicht anders sagen, gerade mal eine Stunde von Hamburg entfernt. Und das ist etwas, was mich so mit der Natur verbindet, so eins mit der Natur werden lässt, dass mir dann in solchen Momenten, solcher Fotografien, solcher Naturerlebnisse wirklich einfach die Tränen herabrennen. Und ja, ich mich einfach so verbunden fühle und ich kann nur jedem empfehlen, das einmal zu erleben, auch einmal in den Wald zu gehen, vielleicht auch mal nachts, das Handy nicht mitzunehmen, sich einfach mal ohne Schlafsack, ohne Zelt auf den Waldboden legen und einfach mal durch die Bäume den Sternenhimmel sehen, den Geräuschen der Tiere lauschen, was so um einen herum da ist. Da sind viele, viele Wunder zu entdecken.
Im Englischen gibt es diesen Begriff des Awe, diese Ehrfurcht, diese Demut, die sich dann einstellt und trotzdem aber das Gefühl, hey, ich bin nicht nur ganz, ganz klein, ich bin trotzdem ein Teil davon. Schwer zu erklären, schwer in Worte zu fassen, aber das ist wahrscheinlich das, was du gerade dann beschrieben hast, auch dieses Gefühl.
Ne? Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich sag immer, wir sind ein Teil des Ganzen, aber wir sind als Individuen nicht bedeutsamer als jedes Sandkorn. Und dann gucken mich die Leute mal ganz erschrocken an, sagen, was, ich bin nicht bedeutender als ein Sandkorn? Und dann sage ich, ja, was glaubst du, wie bedeutend ein Sandkorn ist? Denn er ist ein Teil des Ganzen und auch wir als Individuen sind ein Teil des Ganzen und es liegt in uns wahnsinnig viel Verantwortung für unseren Planeten. Denn wir können ja sagen, die Erde selber interessiert das eigentlich gar nicht, was wir mit ihr tun. Die hat endlos viel Zeit zur Verfügung, die hat auch schon ganz anderes erlebt als das, was wir da gerade machen und die nimmt sich ein paar Millionen Jahre Zeit und dann sind unsere Wunden, die wir der Erde zugefügt haben, wieder verheilt im wahrsten Sinne. Aber das gilt nicht für die Pflanzen und die Tierwelt, denn das, was wir da gerade tun, ist tatsächlich, man entschuldige mir das Wort, ein Kapitalverbrechen an der Evolution. Wir vernichten wirklich gerade Millionen Jahre an Evolutionsgeschichte. Das hat angefangen, als wir sind ja so ungefähr vor 300.000 Jahren so als Homo sapiens entstanden. Etwa vor 120.000 Jahren haben wir dann Afrika verlassen. Insofern sind wir eigentlich, unsere Wiege stand wohl in Äthiopien. Insofern sind wir eigentlich alle Äthiopier, weil da ist unser erster gemeinsamer Vorfahre. Ist auch ein ganz anderes Weltbild, was man dann mal bekommt, wenn man das so sieht. Und eigentlich sind wir auch alle Bakterium, weil das ist eigentlich unser aller wirklicher Ur-Ur-Ur-Vorfahre. Also das ist mir wirklich unfassbar wichtig, darauf wirklich mal hinzuweisen.
Ja, du, ich habe das schon gesagt, erklärst das wunderbar in dem Buch, die ganzen Zusammenhänge, gerade auch aus diesem Antrieb heraus, das aus der wissenschaftlichen Bubble rauszulösen, wo ja oft dann nur WissenschaftlerInnen mit WissenschaftlerInnen sprechen und es eigentlich bei den Leuten, die das Gros der Weltbevölkerung bilden, gar nicht richtig ankommt. Das ist auch was mir aufgefallen ist bei der Recherche für mein aktuelles Buch, dass es da unfassbar viel gibt, wovon ich noch nie gehört habe. Also dieser Übertrag eben dann an die Menschen in die Richtung. Dennoch, und das ist mir auch aufgefallen beim Lesen, ich fand es unglaublich interessant, alles bleibt es ja komplex, wie die Welt, wie die Erde, wie das Universum so funktioniert. Wie viel Komplexität braucht es? Ist das nicht auch ein Spagat, da immer wieder das hinzukriegen, es verständlich zu machen, aber dennoch nicht total runterzubrechen?
Absolut, ja. Tatsächlich ist das Erdsystem unfassbar komplex und deswegen hilft es einfach, wenn man sich in die Erde verliebt und sie wirklich studiert und sie wirklich erfährt, also auch die Naturerfahrung macht, nicht nur die theoretische Ausbildung an der Universität absolviert. Das ist nämlich etwas, was vielen, vielen Wissenschaftlern gar nicht Teil ihrer Erfahrung ist, sich wirklich mit der Natur auseinanderzusetzen. Ich war ja 30 Jahre lang aktiv in der internationalen Klimaforschung aktiv und ich habe auf die Art und Weise tatsächlich im Prinzip den ganzen Planeten, alle Kontinente bereist und wahnsinnig viel gesehen und erlebt, aber Ich habe mich dann ja selbstständig gemacht und der Grund war, dass ich gesagt habe, wir brauchen Menschen, die diese unfassbare Komplexität des Erdsystems in so einfache und begeisternde und trotzdem aber sachlich wissenschaftlich korrekte Sprache übersetzen, dass sie fesselt und begeistert und die Leute mitnimmt und die Leute sagen, wow, so funktioniert das alles, großartig. Und die Idee dazu kam mir eigentlich, dass ich plötzlich festgestellt habe, dass so wichtig all diese wissenschaftlichen Fakten sind, dass mir aber bei all diesen Tabellen und Grafiken und Abbildungen und wissenschaftlichen Papern sind mir beim Lesen und Betrachten nie die Tränen gekommen. Aber beim direkten Kontakt mit der Natur passiert mir das regelmäßig. Wenn ich diese Naturgewalten erlebe, Hitze, Kälte, extreme Nässe oder auch Dürre, Vulkane, Feuer, all diese Naturelemente hautnah spüre, dann löst das in mir unfassbare Ehrfurcht und Demut aus und weist mir meinen richtigen Platz im Erdsystem zu. Es erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist das, was wir als Menschheit brauchen, dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes wieder erden. Und dazu braucht es eben ein Verständnis für diese Komplexität, ohne all diese Komplexität wirklich in jedem Detail wirklich wissen zu müssen, sondern die großen Zusammenhänge zu verstehen. Das war mir immer wichtig. Im Studium, und ich habe ja einige Studienfächer gehabt, wird man ja immer darauf trainiert, immer spezifisches Wissen in immer engeren Fachbereichen zu erwerben. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt. Ich wollte immer das große Ganze verstehen, so im Humboldtschen Sinne. Wie funktioniert das Ganze? Also nicht nur die Erde, sondern auch darüber hinaus. Wie ist die Erde im Universum eingebettet, in unserem Sonnensystem, darüber hinaus, in unserer Galaxie? Und all diese Dinge habe ich dann eben in meinen beiden Büchern Wunderwerk Erde und Wunderwerk Natur einmal komplett zusammengefasst. Ist quasi mein komplettes Lebenswerk, wenn man so will. Und ja, ich hoffe, dass ich damit einfach meine Liebe zu diesem Planeten, zur Natur mit den Menschen teilen kann und Menschen begeistern kann für unseren Planeten, für unsere Natur.
Wenn ich so auf mich selbst gucke, dann muss ich sagen, dass mein Einstieg in dieses mehr verstehen wollen eher auch aus so einem Erfahrungskontext eben heraus passiert ist. Dass ich gedacht habe, hey, ich will da draußen sein, ich habe dieses Gefühl, ich mache das nicht aus einem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern ich möchte da diese Natur, die möchte ich spüren, ne? Diese Umwelt, wie wir sie oft nennen, die ja eigentlich eine Mitwelt ist, wie du es ja auch im Buch beschreibst, da haben wir wieder diesen Perspektivwechsel. Ich will da was erleben, ich will mich selber auch spüren in dieser Natur. Ich möchte ausprobieren, auch was kann ich körperlich leisten, wie komme ich klar mit diesen natürlichen Bedingungen, die ja manchmal dann auch oft schwierig sind, nicht nur mit schönem Wetter, sondern eben auch, wenn es regnet, du hast es gerade gesagt, wenn es stürmt und wenn es unangenehm wird. Das war für mich so der Einstieg und dann kam irgendwann eben dieses Bedürfnis, das auch besser verstehen zu wollen und da genauer hingucken zu wollen. Und ich denke, und das sagst du ja auch, hast es schon gesagt, dass diese Erdverbundenheit natürlich, also die erstmal zu entwickeln, da drauf zu gucken, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil sonst auch, so einfach es auch erklärt sein mag, die Komplexität bleibt, die einen manchmal erschlägt. Ja auch, wenn man da dann reinliest und denkt, wow, ist interessant, aber lege ich jetzt erstmal beiseite, muss ich mir in Ruhe Zeit für nehmen und die Zeit ist dann manchmal nicht da. Man nimmt sie sich vielleicht eher, wenn man diese Naturerfahrung gemacht hat. Jetzt hast du auch schon beschrieben, wie toll das ist, zum Beispiel eine Nacht draußen zu verbringen. Geht raus, verbringt eine Nacht draußen, legt euch da mal hin, sucht Begegnungen mit der Natur, mit Tieren und so weiter. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, die Natur zu schützen. Und jetzt kommen wir zu etwas, was sich vielen als Dilemma darstellt, was möglicherweise aber gar keins ist. Also wie können wir das schaffen, die Menschen mehr in die Natur zu bringen, aber gleichzeitig der Natur auch Räume zu geben oder mehr Möglichkeiten zu geben, sagen, mach dein Ding, wir Menschen sind mal außen vor. Das ist was mir immer wieder begegnet auch, so dieser, ja, leichter Vorwurf vielleicht auch manchmal, ey, wenn du die Leute alle da rausschickst, ja, wenn das deine Botschaft ist, geht alle in den Wald, pennt eine Nacht draußen. Das geht nicht, weil wir sind zu viele. Das packt die Natur ja nicht. Wie siehst du das?
Ja, natürlich ist das ein Spagat. Aber ich glaube, was insbesondere hilft, ist, dass die dass die Oberflächlichkeit verloren gehen sollte. Also das, was wir so heute als Instagram-Generation bezeichnen, man reist irgendwo hin, weil ein Influencer hat gesagt, da ist es cool und da will ich hin und dann mache ich da ein Selfie von mir und bin wieder weg. Und dann muss ich ja an den nächsten Ort, weil der Influencer hat ja gesagt, da muss ich auch hingehen und dann mache ich da auch schnell ein Selfie. So funktioniert das ja heute leider sehr viel. Und natürlich muss man mit dem Reisen vorsichtig sein. Im Übrigen ist das einer der Gründe auch, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich habe praktisch den gesamten Planeten aus wissenschaftlicher Sicht bereist. Und natürlich habe ich dadurch auch einen CO2-Fußabdruck, der katastrophal ist. Mea culpa. Natürlich, denn jetzt kann man sagen, klar, das hat er alles für die Wissenschaft gemacht und kann jetzt da tolle Vorträge und Workshops machen und dieses Wissen auch in Büchern teilen und Menschen begeistern und viel zurückgeben. Das ist richtig. Aber letzten Endes interessiert sich das CO2 nicht dafür oder die Umweltzerstörung, die damit einhergeht, ob es aus wissenschaftlicher Sicht oder aus meinem Privatvergnügen, ich möchte da Urlaub machen und das Sehen entsteht. CO2 ist CO2. Und das war einer der Gründe für mich zu sagen, ich habe jetzt verstanden, wie unser Planet funktioniert. Ich möchte jetzt persönlich etwas zurückgeben. Und deswegen, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin noch nie in meinem Leben so wenig gereist und ich finde das toll. Es ist mein kleines Puzzlesteinchen, etwas zurückzugeben. Und ja, zum Thema Reisen, natürlich ist das ein schwieriges Thema und wir sollen nicht zurück in die Höhle ans Lagerfeuer. Das ist nicht zielführend. Das wird ja auch irgendwie immer so oft proklamiert, dass dann irgendwie alles anders wird und die große Transformation, alles wird verboten. Nein, ich glaube, wir müssen Dinge bewusst machen. Wir müssen einfach uns bewusst machen, was es bedeutet, wenn ich reise. Und wenn ich ein Ziel habe, wo ich sage, das möchte ich unbedingt sehen, das ist mir ein Herzenswunsch, das zu erfahren und nicht nur dahin und ein Bild machen, dann ist es in gewisser Weise ja auch völlig legitim, das zu sehen. Und in dem Sinne sage ich gerne immer, wenn man denn Urlaub macht und irgendetwas Tolles sieht, dann lieber einen Urlaub machen, lange bleiben, Zeit nehmen für das, was man sehen möchte, wirklich eintauchen in die Natur, sich mit der Natur verbinden, auseinandersetzen, sich informieren, dann bekommt man eine viel intensivere Naturerfahrung und gleichzeitig auch ändert sich die Perspektive, mit der ich auf die Natur blicke, so dermaßen, dass sich ein ganz anderes Weltbild plötzlich einstellt und ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwo hinzurennen, ein Bild zu machen, wieder irgendwo anders hinzurennen. Ich habe das früher in meiner frühen Jugend auch mal so gemacht, als ich dann das erste Mal in Amerika war, da musste ich nach Möglichkeit alle Nationalparks an einem Tag sehen, bis ich festgestellt habe, ich habe ja am Ende alles gesehen und nichts. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre und heute 3 Wochen an einem einzigen Ort bin und dort warte, bis das Licht perfekt ist und ich das Bild, was ich mir vorgenommen habe, realisieren kann, dann habe ich in diesen 3 Wochen nur diesen einen Ort gesehen. Aber ich habe Naturerfahrungen gemacht, die sind so unbezahlbar und die erden mich so dermaßen, die verbinden mich so mit der Erde. Das kann ich nur jedem empfehlen, auf die Art und Weise zu reisen.
Wenn wir jetzt, also das Reisen ist ja das eine, wenn wir jetzt aber zum Beispiel vor die Haustür gucken oder generell auf Schutzgebiete, sollten wir mehr unter Schutz stellen oder sollten wir mehr die Möglichkeit geben, den Menschen eben in die Natur reinzukommen? Ich denke an so ganz einfache Sachen wie, ich kletter ab und zu mal auf einen Baum. So, ich war gerade vorgestern, werde ich an anderer Stelle noch von erzählen, 24 Stunden auf dem Baum, um einfach da zu sein, so, und nicht Abenteuer zu begreifen als, ich möchte jetzt möglichst schnell von A nach B und körperlich irgendwas leisten, sondern ich will einfach da sein, was kann ja auch ein großartiges Abenteuer sein, eben dieses Weg vom Höher, Schneller, Weiter. Jetzt gibt es aber immer wieder Menschen, und das erfahre ich dann ganz konkret, die sagen, du kannst nicht auf den Baum klettern, der arme Baum. Ja, und dann sage ich, wenn ich nicht, und ich mache das barfuß, ja, ich mache das ganz bewusst barfuß und nicht mit Schuhen, wenn ich nicht mehr barfuß auf den Baum klettern darf, ja, was darf ich denn dann? Also du hast ja immer Leute, die finden dann den Fehler. Ich war neulich bei einem Vortrag und das fand ich großartig. Da war es so ein bisschen so Skepsis in der Nachbesprechung zu spüren bei einigen Fragen. Und dann kam nachher eine zu mir und sagte, du entschuldige, wir sind alle Wissenschaftler, wir suchen immer den Fehler. Und das Gefühl habe ich auch manchmal, dass die Menschen dann immer den Fehler suchen. Was ist denn jetzt daran nicht in Ordnung? Und da frage ich mich, was ist daran nicht in Ordnung, wenn ich barfuß auf den Baum kletter? Das ist doch genau das, diese Erfahrung machen, oder?
Ja, also das kann ich nur jedem empfehlen, mal barfuß auf den Baum zu klettern und ganz ohne schlechtes Gewissen. Und man muss dabei ja nicht 20.000 Äste abbrechen und den Baum entlauben. Also darum geht es ja nicht. Also wichtig ist, man macht Dinge achtsam. Das ist das Allerwichtigste, dass man mit offenen Augen unterwegs ist, dass man sich bewusst ist über das, was man tut und dass man achtsam ist im Umgang mit sich selbst, im Übrigen auch, aber vor allen Dingen auch dann mit der Natur, in der man sich bewegt, zum Beispiel achtsam sein mit wilden Tieren, mit Wildtierbegegnungen. Das Wichtige ist, wir deklarieren irgendetwas als Nationalpark und haben sofort die Idee, da steht ein Stoppschild, betreten verboten, am besten noch ein Zaun außenrum, Naturschutzgebiet. Und der Mensch ist ein Fremdkörper und hat da bitte nichts zu suchen, weil die Natur soll ja sich selbst überlassen sein. Und dieser Gedanke, den halte ich für grundfalsch. Das ist ein Gedanke, den haben wir über Jahrzehnte geprägt. Das ist auch ein Narrativ. Alle Narrative sind ja keine Naturgesetze, die von der Physik, Chemie und Biologie bedingt werden, sondern es sind Geschichten, die wir uns selber ausdenken. Und Narrative haben ein Verfallsdatum. Wir müssen sie immer überprüfen, sind sie noch aktuell. Unser unendliches Wirtschaftswachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen kann nicht funktionieren. Wir müssen Narrative einfach pausenlos anpassen und überdenken. Und genau das gilt für den Naturschutz. Die beste Art, die Natur zu schützen, ist ja tatsächlich, sie sich selbst zu überlassen. Es sei denn, wir haben sie so stark degradiert, dass wir sie renaturieren müssen, also dass die Natur unsere aktive Hilfe braucht, um in ihren halbwegs ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Ich glaube aber, der neue Weg muss sein, den Mensch durch Aufklärung in die Natur zu integrieren, dass der Mensch maßvoll, achtsam und respektvoll mit der Natur umgeht und dann auch sich in die Natur integriert. Die Indigenen haben praktisch dieses intuitive Wissen gehabt. Durch Naturbeobachtung haben sie all die Zusammenhänge verstanden. Nimm nicht mehr als natürlich nachwächst, geh achtsam und schonungsvoll um, sei dankbar. Wir bekommen zum Nulltarif von der Erde, von der Natur Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Nahrung, die wir essen können, alles, was wir brauchen. Wir stellen uns mal eine Sekunde vor, der Planet würde so handeln wie wir. Er würde uns die Luft und das Wasser verkaufen und wir hätten zufällig gerade mal kein Geld, um zu bezahlen. Macht diese Idee nicht dankbar für diese Nulltarifleistung der Natur? Und ich glaube, es ist nämlich eben keine Nulltarifleistung, sondern wir müssten auf all das, was wir so konsumieren, das Preisschild der Natur, und wenn wir es nur mal gedanklich tun, obendrauf schlagen und sagen, was hat die Natur dafür getan? Und sich mal bewusst machen, wo kommt das alles her? Weil der Sprit, den wir tanken, der entsteht nicht in der Zapfsäule. Das sind Hunderte von Millionen Jahre altes Phytoplankton, das mal in den Meeren gelebt hat, das Öl und Gas produziert hat, über einen Prozess, der Hunderte von Millionen Jahre gedauert hat. Und Milch entsteht nicht im Tetrapack. Es ist ein lebendiges Wesen, das es für uns produziert hat. Wenn wir uns all diese Dinge mal vergegenwärtigen, dann können wir uns wieder in die Natur integrieren. Wir können sogar die Natur in unsere Städte einladen. Das ist ja auch so eine Idee, Green Cities zu machen oder Schwammstädte zu machen. Also wirklich unsere Städte auch klimaresilienter zu machen und einfach die Natur einzuladen, Fassaden zu begrünen, Wildblumenwiesen statt Rasen anzulegen, um die Artenvielfalt zu mehren. Es ist völlig faszinierend. Ich mache jedes Jahr in meinen vielen Balkonkästen Wildblumen und es ist einfach unfassbar zu sehen, was so ein kleines Kleckschen Natur in einem Balkonkasten für eine Artenvielfalt einlädt. Und da rede ich nicht nur von den Insekten, sondern vor allen Dingen auch von den Vögeln. Und ich glaube, das sind so kleine Freuden, die dann auch zeigen, wie sehr es sich lohnt, hinzuschauen, wie wundervoll unser Planet ist.
Ja, auch noch einen kleinen Anzufang, ne? Da werden wir auch noch drauf kommen. Was kann jeder persönlich tun? Ich habe auch in meinem aktuellen Buch mal so ein Rechenbeispiel aufgemacht, wenn jetzt jedes Grundstück in Hamburg, jedes Privatgrundstück einfach einen Baum pflanzen würde, ja, wie viele Bäume das wären. Also so, das ist ja Wahnsinn, was man da auch im Kleinen machen kann. Natürlich ist auch die Politik gefordert, sind auch Städte, Kommunen und so weiter gefordert. Es gibt ja aber auch so eine Haltung und damit will ich auf so ein paar Punkte mal kommen. Ich freue mich, dass ich dich hier habe, dass du mir das mal erklären kannst, dass du das mal so ein bisschen aufdröseln kannst. Es gibt ja unter anderem die Haltung, auch zu sagen, pass auf, hier in Deutschland, wir machen doch schon unglaublich viel. Ja, also wir haben ein Recycling-System, ja, wir gucken drauf, dass Bio-Lebensmittel mehr kommen, wir verbieten Plastiktüten und so weiter. Es sind doch die anderen, ja, gerade so die Schwellenländer, afrikanische Länder, südamerikanische Länder, asiatische Länder, wo der Müll ohne Ende in den Meeren landet, wo Emissionen rausgehauen werden ohne Ende. In Amerika, da fahren die dicksten Karren. Wir machen doch schon so viel. Wir sind aber so klein und der Rest ist so groß. Ist das nicht eigentlich ein Tropfen nur auf den heißen Stein?
Nein, ist es nicht, sondern es ist ein wichtiger Beitrag und irgendjemand muss damit anfangen. Es braucht diese sogenannte Allianz der Willigen und ich glaube, wir leben ja privilegiert in einem Land, das zumindest mal erkannt hat, wo die Probleme liegen und ja, es passiert sehr viel. Und ja, es passiert viel zu wenig seitens der Politik. Ich warte auf den entschlossenen Willen zum Handeln. Wir wissen in der Wissenschaft seit 35 Jahren, was da auf uns zukommt. Und wir hätten die Politiker auf uns gehört, uns einen langen, komfortablen Bremsweg leisten können, um aus den Fossilen auszusteigen, um die Übernutzung des Planeten zu begrenzen, um das Artensterben zu begrenzen, den Raubbau an der Natur. Wir haben aber all diese Zeit verstreichen lassen. Nicht nur das, wir haben sogar beschleunigt in einem Maß sondergleichen. Wir stoßen derzeit so viel Treibhausgase aus wie nie zuvor. Und das führt dazu, dass wir am Ende eine Generationsverantwortung in uns tragen. Wir tun das, sagen wir mal, seit der industriellen Revolution, nehmen wir mal das Jahr 1850, als wir gerade hier in Europa, erst in England und dann auch Frankreich, Deutschland, dann ging das nach Amerika und weitete sich über den ganzen Planeten aus, unsere Technik, unseren Wohlstand über fossile Energieträger befeuert haben und dadurch das CO2, bleiben wir mal jetzt dabei, massiv in die Atmosphäre entlassen haben. Jetzt gucken wir, wie viel CO2 ist denn in der Atmosphäre. Die Ozeane entbinden uns von 28% unserer CO2-Sünden, die Biosphäre nochmal um 29%. Das heißt, ungefähr die Hälfte des CO2s, das wir entlassen, ist immer noch in der Atmosphäre und es ist ein sehr langlebiges Gas. Es baut sich nicht freiwillig mal eben ab. Es braucht hunderte von Jahre, bevor das CO2, das wir zusätzlich in die Atmosphäre bringen, wieder herauskommt. Heißt, seit 1850 ist noch mindestens die Hälfte allen das, was wir da emittiert haben, immer noch in der Atmosphäre. Dadurch haben wir den Planeten derzeit im Mittel um 1,2 Grad aufgeheizt, aber es ist eben nur das Mittel. Über Land sind das schon 1,8 Grad, über Ozean 1 Grad. Aber auch über Land verteilt sich dieses Temperaturmuster ganz unterschiedlich. Zum Beispiel im Alpenraum sind es schon 2,6 Grad Erwärmung und in der Arktis oben sogar das 3- bis 4-fache des globalen Mittels. Deswegen, die Arktis oben ist eine der Schlüsselregionen im Klimasystem und das ist das Wichtige, was wir wissen müssen. Also, wenn wir mal die Generationenverantwortung mit hineinnehmen, dann sind die reichen Länder dieser Welt für 99,4% der Umweltsünden verantwortlich. Da bleiben, wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe, 0,6% übrig und die entfallen auf die Hälfte der Weltbevölkerung. Was da auch daran liegt, dass sie so arm sind, dass sie den Lebensstil, den wir haben, nicht haben. Aber deswegen kann man über den Daumen, das muss man differenzieren im Einzelfall, aber im Prinzip sagen, wir in den reichen Ländern sind für das verantwortlich, vor diesen essentiellen Krisen, vor denen wir stehen und nicht die Schwellenländer und nicht die armen Länder dieser Welt und auch nicht die, das wird ja auch oft so gesagt, die überbevölkerten Regionen dieser Welt. Nein, sie sind es nicht. Kleines Beispiel, wir fliegen, ohne viel darüber nachzudenken, im Sommer gerne mal nach Mallorca. Wenn wir das tun, dann emittieren wir damit so viel CO2 pro Passagier mit diesem Hin- und Rückflug, wie ein Äthiopier in einem ganzen Jahr aufwendet. Und das verursacht, dass wir 2 Quadratmeter Eis in der Arktis abschmelzen. Das ist unsere Verantwortung, wenn wir nach Mallorca fliegen. Und wir fliegen ja teilweise noch viel weiter und viel öfter. Das heißt, die vielen armen Menschen, und das betrifft fast die Hälfte der Weltbevölkerung, die haben diesen Lebensstil nicht. Und wenn sie ihn aber erreichen wollen, alle streben ja nach Wohlstand und Aufstieg, dann müssen wir unsere Visionen, wie wir als Menschheit leben wollen, wirklich überdenken. Wie ich schon sagte, wir müssen unsere Narrative auf den Prüfstand stellen, weil wir leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Der Planet ist tatsächlich unendlich reich an Ressourcen, aber er entzieht sie uns in den Tiefen des Planeten. Und es hat einen guten Grund, weil das Klimasystem, das Erd- und Natursystem so ausbalanciert ist, dass für maßvolle Bewohner immer genau die richtige Menge zur Verfügung steht. Aber wir sind nicht maßvoll. Und wir sind inzwischen über 8 Milliarden Menschen. Im Jahr 1800 waren wir 1 Milliarde. Das heißt, wir haben ein irrsinniges Wachstum. Und wenn alle nach dem streben, was wir hier haben, am besten 2 Autos, 5-mal im Jahr in Urlaub fliegen und all diese Dinge, Klimaanlagen laufen rund um die Uhr, das funktioniert nicht. Wir müssen wirklich unser System, unsere Narrative überdenken und wir brauchen diese vielfach angesprochenen Transformationen, die Energiewende, eine ökologische Transformation, eine Transformation, wie wir sozial auch miteinander umgehen, denn auch die soziale Schere geht ja immer weiter auf. Die Armen werden ärmer, die Reichen reicher, die Superreichen maßlos reich, die Mittelschicht schrumpft. Das ist sozialer Sprengstoff für unsere Gesellschaften. Dem müssen wir entgegenwirken. Sonst wird uns das als die 4. essentielle Krise auf die Füße fallen. Und leider sieht man diese Tendenzen auf dem Planeten, ja. Das verlässt jetzt ein bisschen das Wunderwerk Natur, aber was politisch und konflikttechnisch auf diesem Planeten gerade los ist, lässt einen ja kaum noch ruhig schlafen. Wir haben dieses Problem nun mal global erzeugt. Deswegen können wir es auch nur global lösen. Aber diese Globalität, diese globale Lösung, die fällt uns ja gerade zunehmend auf die Füße. Und deswegen ist es desto wichtiger, dass wir in den Industrienationen, in den Demokratien, denn wir müssen auch verstehen, Autokratien, Diktaturen haben überhaupt gar kein Interesse an Naturschutz. Sie haben auch kein Interesse an Menschenrechten oder dergleichen. Das ist ja alles Salz in die Augen streuen, also der Populismus hochgefährlich. Was wir wirklich brauchen, sind kräftige, starke Demokratien, denn wenn wir mal auf den Planeten gucken, nur die Demokratien setzen sich für Natur- und Umweltschutz ein. Viele von uns warten ja auf diese Top-Down-Lösung. Irgendwann wird der große Durchbruch bei der Klimakonferenz kommen, der große Wurf gelingt und irgendwann werden die Politiker das große Konzept haben, wie wir den Planeten retten. Ich glaube da nicht dran, sondern ich glaube insbesondere, es muss der Bottom-Up-Weg sein. Es muss die Mehrheit, wir sagen doch gerade so häufig, wir sind mehr. Wenn wir auf Demonstrationen für die Demokratie und Freiheit und Vielfalt, Menschenrechte gehen, wir sind mehr. Genau das Gleiche brauchen wir für das Klima, für den Raubbau an der Erde, für das Artensterben. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen auch als Hüter der Erde auftreten können. Wir sind soziale Wesen, wir kümmern uns gerne und wir lieben auch andere Menschen, wir lieben unsere Haustiere. Warum lieben wir nicht auch unseren Planeten und tun was dafür? Wir haben das in uns, wir müssen es nur wiederentdecken, Hüter der Erde zu sein. Und wenn wir dann mehr werden, dann kommt auch kein Politiker mehr an uns vorbei. Und das ist, glaube ich, der wichtige Weg, wirklich von unten heraus aus der Gesellschaft sich zu organisieren und zu sagen, wir wollen, dass es diesem Planeten besser geht. Wo könnte man das machen? In Demokratien. Und da sind wir ganz vorne an. Jede kleine Tat zählt. Jeder von uns ist in jedem Moment Entscheidungsträger. Wir haben das in uns.
Was das bedeuten kann, wie das aussehen kann, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich will an einer Stelle nochmal einhaken. Du hast gesagt, wir können nicht weitermachen mit dem ständigen Wachstum. Und da gehe ich total mit. Ja, also immer mehr, immer mehr, immer reicher, immer mehr Wohlstand. Jetzt ist es natürlich ein Stück weit heikel, dass wir, wie du es auch gesagt hast, unsere zwei Autos haben. Wir haben unseren Wohlstand und sagen jetzt für all diejenigen, die ihn noch nicht haben, Leute, das geht nicht, dass wir den alle haben. Ja. Wie gehen wir denn damit um? Also das ist ja durchaus schwierig, ne? Zu sagen, wir haben das jetzt, aber für alle funktioniert das leider nicht.
Das ist absolut schwierig, ja genau. Deswegen brauchen wir ja diese ganzen Transformationen. Und wir müssen auch beispielsweise auch verstehen, dass das E-Auto nicht die Lösung der Klimakrise ist, weil kein E-Auto kann jemals auf diesem Planeten klimaneutral fahren. Es funktioniert nicht. Wenn ich natürlich sage, mein altes Auto, was ich vorher gefahren habe, was ein Verbrenner war, das löst sich in Luft auf, wenn ich das E-Auto bekomme. Und dann interessiert es mich auch nicht, wo die Rohstoffe für die Batterien herkommen, was für eine Umweltzerstörung und Verschmutzung passiert ist durch die Gewinnung der Rohstoffe, wie die Rohstoffe hierher gekommen sind, wie daraus eine Batterie geworden ist. Und wenn ich das Auto irgendwann nicht mal mehr brauche oder die Batterie kaputt ist, dann löst sich meine E-Batterie auch wieder in Luft auf. Dann betanke ich mein E-Auto mit grünem Strom, dann fahre ich klimaneutral. Das ist das, was Politiker uns gerne erzählen möchten. Das ist aber nicht die Wahrheit, sondern es hängt eben diese ganze Kette daran. Wir müssen immer die gesamte Bilanz aufmachen. Wir müssen wirklich verstehen, welches Preisschild, ich sagte das schon, die Natur an unsere Produkte dranhängt. Und wenn wir das Preisschild an die E-Batterie der Natur dranhängen, dann verstehen wir sofort, kein E-Auto kann klimaneutral fahren. Ich rette also nicht die Welt damit, indem ich ein E-Auto fahre. Trotzdem ist das E-Auto eine gute Entwicklung. Und es ist vielleicht auch nur eine Brückentechnologie auf dem Weg zu noch besseren Techniken. Aber genau diese Wege sind wichtig. Da ist Wasserstoff, da sind so viele Möglichkeiten, die jetzt ausgelotet werden müssen. Was wir wirklich brauchen, ist Innovation. Wir brauchen Forschung. Wir brauchen massive Subventionen von Forschung direkt im Zusammenspiel mit der Industrie. Und die Industrie, ich sehe das in meinen Vorträgen, die ich halte, wie begeistert die Industrie ist bezüglich Nachhaltigkeit, wie viele Ideen da geboren werden und wie oft ich seitens der Industrie höre, was uns fehlt, sind verlässliche Vorgaben seitens der Politik. Wie können wir denn wissen, was in 5 Jahren ist? Wir brauchen einfach verlässliche Vorgaben. Die Politik ist wirklich gefordert. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch unsere Mobilitätskonzepte komplett überdenken. Ich bin zum Beispiel ein rigoroser Verfechter dafür, das Deutschlandticket kostenfrei zur Verfügung zu stellen, den öffentlichen Nahverkehr sowieso kostenfrei zu machen. Das Thema ländlicher Raum ist ja ein ganz wichtiges. Dort sind die Menschen tatsächlich auf ihr Auto angewiesen. Es sagt sich ja immer so leicht, steigt doch in den ÖPNV. Ja, in den Städten geht
fährt
das.
Fährt keiner, ne?
Aber eben, da fährt ja keiner. Das heißt, man braucht auch dort E-Mobilitätskonzepte, die wiederum kostenfrei angeboten werden, die on demand sind, wo ich einfach sagen kann, ich brauche morgen früh um 4 Uhr morgens ein On-Demand-Service, der holt mich ab, fährt mich irgendwo hin, wo ich einen Bahnanschluss habe oder irgendetwas. Das sind die wichtigen Dinge. Wir brauchen neue Visionen davon, wie wir als Menschheit funktionieren. Es ist leider so, ich kann es nicht ersparen zu sagen, ein weiter so geht nicht mehr. Und es gibt viele Konzepte, die schon tragfähig sind. Es gibt aber auch noch irrsinnig viel, was getan werden muss. Und ja, das kostet Geld. Und ja, das wird uns alle Geld kosten, weil letzten Endes sind es ja Steuermittel, die aufgebracht werden müssen. Aber wenn wir das nicht tun, können wir unseren Kindern nicht das Versprechen geben, dass es ihnen mal mindestens genauso gut gehen wird wie uns heute. Und das ist, glaube ich, die wichtige Kernbotschaft, die wir verstehen müssen. Wir müssen etwas tun. Ein Weiter-so funktioniert nicht mehr.
Das heißt, wenn wir nochmal drauf schauen, auf diese Diskrepanz zwischen wir haben den Wohlstand und viele haben den nicht, die sollen den aber auch nicht bekommen, weil so geht's nicht weiter. Innovation, um eben auch ein Stück weit Wohlstand zu erreichen, ohne so viel kaputt zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auf der anderen Seite, wir ein bisschen runterkommen von unserem Wohlstandsdenken und vielleicht nicht das Auto als das große Statussymbol zu sehen und hochzustilisieren.
Also wenn wir mal ein bisschen auf ein paar Zahlen gucken, Zahlen können ja mal sehr augenöffnend sein. Die Superreichen auf dieser Welt sind für 49% der Klimaschäden und Naturzerstörung verantwortlich durch ihren überbordenden Lebensstil. Und das entbindet uns als Mittelschicht, ich bezeichne uns mal alle irgendwie als die hier in Deutschland als die Mittelschicht, tragen aber immer noch 44% zur Naturzerstörung und zum Klimawandel bei. Und all die armen Menschen auf dieser Welt, auf die entfallen 7%. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn wir die ökologische Transformation hinbekommen, also wenn wir zum Beispiel verstehen, gut, machen wir mal kurz das Fass auf, weil es wirklich viel erklärt. Das Thema Fleischkonsum. 70% der landwirtschaftlichen Flächen werden dafür genutzt, um Futtermittel für die Massentierhaltung herzustellen. Dass Massentierhaltung ethisch moralisch nicht vertretbar ist, wissen wir alle. Aber 70% der Landwirtschaft könnten wir einsparen, wenn wir bewusst Fleisch essen und es nicht als Massenprodukt jeden Tag auf dem Teller landet. Obendrein, wir verschwenden 30% Lebensmittel, die nie auf dem Teller ankommen. Das passiert auf dem Produktionsweg, bei der Herstellung der Nahrungsmittel selbst. Das passiert aber auch in den Supermärkten. Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja nur eine Empfehlung ist. Ich komme nie auf den Gedanken, Nahrungsmittel wegzuwerfen. Ich werfe sowieso nie etwas weg. Ich esse es den nächsten Tag. Sondern auch das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet ja nicht, es ist abgelaufen, ich muss jetzt meine Sachen wegwerfen. Ich käme gar nicht auf die Idee. Im Übrigen, niemand wirft ja sein Auto oder seinen Computer weg, wenn die Garantie abgelaufen ist. Warum machen wir das mit Lebensmitteln? Wir müssen also darauf achten, dass die Nahrung direkter auf unserem Teller ankommt und dass sie auch gegessen wird. Tatsächlich werden 470 im globalen Mittel 470 Gramm Nahrung pro Tag verschwendet. Wenn wir das vernünftiger organisieren würden und diese 70% Anbaufläche für die Massentierhaltung wieder in Wälder und Wiesen renaturieren würden, dann wäre so viel gewonnen und gleichzeitig biologischen Anbau weltweit betreiben würden.
Das ja, wollte ich gerade sagen, wenn wir das Fleisch nicht mehr essen, dann müssen wir was anderes essen. Ja, dann müssen wir Pflanzen essen, die brauchen auch Platz.
Wir können auch Tiere essen, aber maßvoll und aus regionaler Produktion. Wir sind ja nun mal Omnivoren, die sowohl Fleisch als auch pflanzliche Nahrung essen, aber eben maßvoll. Auch ich bin nicht als Vegetarier geboren worden, aber ich habe meinen Fleischkonsum so dermaßen reduziert, wie es nur irgendwie geht. Und ab und an esse ich noch ein Stück Fleisch, aber ich tue es ganz bewusst und kann es dann für mich moralisch vertreten. Ich verzichte auch nicht komplett drauf, aber ich gehe den Weg. Es wird immer weniger. Aber wenn man jetzt sagt, ich esse gerne Fleisch, vielleicht kann man versuchen, 1 bis 2 Mal die Woche Fleisch zu essen, statt 4 oder 5 oder 6 Mal die Woche. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Weg. Wir könnten so viel erreichen, wenn wir diese Schritte gehen. Und ja, biologischer Anbau, das wird immer so gesagt, geht nicht, weil der Ertrag ist 25% geringer, sagt man, wenn ich biologischen Anbau mache statt den nicht ökologischen Anbau. Aber wenn zum Beispiel wir diese Verschwendung von 30% Lebensmittel drastisch reduzieren würden, dann hätten wir diese Einsparung gleich wettgemacht. Und wir hätten gleich diesen Zusatznutzen, dass eben natürlicher Schutz, den wir jetzt gerade durch Pestizide, Insektizide, Fungizide erzwingen, den könnten wir auf natürliche Weise wiederherstellen, indem wir die Artenvielfalt mehren und unsere Pflanzen, die wir brauchen, einen natürlichen Schutz erfahren. Dadurch, dass das Ökosystem wieder anfängt zu funktionieren, das ja in vielen Fällen aufgehört hat zu funktionieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir gehen könnten, dass wir keine drastisch massiven Einschnitte in unsere Lebensqualität bekommen. Das ist ja das, wovor alle immer so Angst haben, sondern einfach dadurch, dass wir neue Visionen kreieren und neue Techniken, die wir ja schon haben, massiv fördern. Und im Übrigen, wenn man jetzt die Frage gestellt wird, ja, wo soll denn das Geld herkommen? Es werden Milliarden und in Deutschland und weltweit Billionenbeträge an Subventionen gezahlt für fossile Energieträger. Davon müssen wir runter. Wenn wir die fossilen Energien nicht mehr subventionieren, sondern stattdessen dieses frei werdende Geld in Innovationen für Nachhaltigkeit, grüne, saubere Technologien investieren, die wir dann im Übrigen, wenn wir hier als Allianz der Willigen, wenn wir sie hier produzieren und entwickeln, in aller Herren Wälder in aller Welt exportieren können.
Alle Herren Wälder ist schön.
Alle Herren Wälder, genau, das finde ich sehr schön, alle Herren Wälder exportieren können, dann ist doch unfassbar viel gewonnen. Also will sagen, wir können unsere ganze Struktur, in der wir leben, einfach umbauen und die Chancen, die darin liegen, sind so viel größer als die Risiken. Das müssen wir verstehen. Wir müssen uns darauf freuen. Mut, Tatkraft, nicht Angst und Pessimismus schüren, sondern uns darauf freuen, einen Aufbruch zu wagen in eine bessere Welt, in der es uns besser gehen wird. Und es ist im Übrigen die einzige Welt, die uns offen steht, weil wenn wir den Weg, den wir jetzt gehen, weitergehen, dann wird es unsere Existenz kosten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, der Klimawandel wird darüber entscheiden, wie wir leben. Aber das Artensterben, das wir auslösen, wird darüber entscheiden, ob wir leben. Denn wir verlieren derzeit 150 Spezies von diesem Tag, von diesem Planeten. Die aussterben, die kommen nie wieder. Und das ist eine Aussterbewelle, die wir in Gang gesetzt haben, die droht größer zu werden als das größte natürliche Massensterben, das es in der Geschichte des Planeten bereits einmal gab.
Und das ist jetzt ein Punkt, den ich auch ganz gerne mit dir nochmal besprechen wollte. Viele, ich sag mal, kritische Stimmen sagen ja, ey, das gab's alles schon. Da gab es schon Artensterben, da gab es schon eine Erwärmung, da war es schon deutlich kälter mal auf der Welt. Das sind natürliche Kreisläufe, natürliche Rhythmen, das wiederholt sich immer weiter. Ich habe einen Nachbarn, der sagt, als er Kind war, er wohnt immer schon in diesem Haus, da zog die Sonne, die zog ganz anders, das ist ein anderer Winkel jetzt und so weiter. Ja. Also das könnte er festmachen und das ist der Grund, warum es jetzt wärmer wird auf diesem Planeten und natürlich ein bisschen das abspricht immer, dass der Mensch daran schuld ist. Du sagst knallhart in deinem Buch, beziehungsweise schreibst das, wir sind allein dafür verantwortlich für den Klimawandel, der stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. Ist das denn nun wirklich so, dass es nur wir sind? Ist da vielleicht auch ein Stück weit natürliche Erwärmung dabei oder nicht? Treibt das vielleicht eher einen Keil da rein, wenn man sagt, es sind jetzt nur wir allein verantwortlich? Oder wie ist es denn tatsächlich?
Ja, wir sind es. Punkt. Natürlicher Wandel, Klimawandel im Erdsystem ist das Normalste überhaupt. Und das ist ja das, was auch viele Klimaskeptiker oder gar Klimaleugner ja immer vorwerfen. Ja, natürlich, Wandel ist der normalste Zustand auf unserem Planeten. Aber er geschieht in der Regel, mit wenigen Ausnahmen in der Erdgeschichte, in einer Geschwindigkeit, die so kriechend langsam ist, und es geht ja immer um die Ökosysteme, dass die sich daran anpassen können. Mitwandern, abwandern, sich anpassen an veränderte Bedingungen, weil genügend Zeit da ist, sich anpassen zu können. Wenn wir jetzt mal in die Erdgeschichte gucken, dann hat es dort 5 große Massensterben gegeben, die in aller Regel meistens durch überbordenden Vulkanismus und Folgeschäden oder auch durch kosmische Einschläge von außen, also Asteroiden, wir wissen alle, die Dinosaurier haben diesen Einschlag nicht überlebt, verursacht worden sind. Und da ich ja auch Geologie studiert habe, kann man also einen sehr guten Einblick heutzutage darüber haben, was diese Katastrophen, diese Krisen der Evolution ausgelöst hat. Und da nehmen wir uns jetzt mal nur eine einzige raus, das ist die Permkrise. Vor 252 Millionen Jahren gab es eine große Region im heutigen Nordsibirien, wo überbordender Vulkanismus stattgefunden hat, der sich zudem durch fossile Lagerstätten durchgebrannt hat und wo innerhalb von 10.000 Jahren sich der CO2 Gehalt der Atmosphäre versechsfacht hat. Die ganzen Folgen, die damit einhergingen, haben dazu geführt, dass 90% aller lebenden Spezies, die es zu der Zeit auf dem Planeten gab, ausgestorben sind. Ist die größte Krise der Evolution in der Geschichte des Planeten. Auf ganz natürlichem Wege entstanden. War dann eben Schicksal, dass die Vulkane das so getrieben haben. Jetzt setzen wir das mal in Relation zu dem, was wir heute tun. Weil das, was wir am allerwenigsten verstehen, ist der Faktor Zeit. Wir haben das Gefühl, wir leben 100 Jahre und das ist ja eine lange Zeit und da passiert ja so unglaublich viel. Für den Planeten sind 100 Jahre ein Schnips mit dem Finger, ein Zwinkern mit dem Auge. Es ist abrupt, spontan jetzt. Der Planet hat kein Gefühl für 100 Jahre, Ökosysteme auch nicht. Wir haben den CO2-Gehalt der Atmosphäre in 170 Jahren seit der industriellen Revolution um 50% angehoben. Das ist im Übrigen der gleiche Wert zwischen einer Kaltzeit und einer Warmzeit, hat der CO2-Gehalt auch um 50% geschwankt. Das hat aber 10.000 Jahre gedauert. Wir haben das in 170 Jahren gemacht. Und jetzt rutschen wir zurück in diese Katastrophe im Perm, wo durch den Vulkanismus, der extrem war, 90% aller Spezies ausgestorben sind und machen ein bisschen Mathematik. Das ist kein großer Kopfschmerz, das auszurechnen. Versechsfachung im Perm des CO2-Gehalts in 10.000 Jahren gegenübergestellt unseren 170 Jahren 50% Erhöhung. Was dabei herauskommt, ist augenöffnend und erschütternd. Wir sind gerade 4,7 Mal so schnell unterwegs wie das, was im Perm damals passiert ist. Das hat aber 90% der Spezies den Garaus gemacht. Der Grund ist, weil wir kein Gefühl haben für Zeit. Unser Zeitgefühl und das Zeitgefühl des Planeten ist so disparat, wie es disparater nicht sein könnte. Und das ist genau das Problem. Und dann kommen die Klimaleugner oder Klimaskeptiker und sagen, kann doch alles gar nicht sein. Und an der Stelle sage ich immer gerne, warum gibt es eigentlich keine Plastikmüllleugner? Offensichtlich, nicht? Weil er überall gut sichtbar ist, in den Ozeanen, an Land. Warum also gibt es so viele CO2-Leugner? Ganz einfach, weil wir ebenfalls, so wie mit der Zeit, kein Gespür für CO2 haben. Es ist geruchlos, farblos, geschmacklos. Wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht, wir schmecken es nicht. Wir haben überhaupt kein Gespür für CO2. Es ist aber der natürliche Thermostat der Erde. Und es gibt ja zwei Anteile am Treibhauseffekt, den natürlichen und den von uns Mensch gemachten zusätzlichen. Der natürliche Treibhauseffekt zeigt uns ganz deutlich, wie lebenswichtig er ist, denn im richtigen Abstand von der Sonne zu sein, reicht eben nicht, um einen wohlig warmen Planeten zu haben. Ohne das CO2, das natürlich in der Atmosphäre ist, wäre die Erde ein tiefgefrorener Klumpen mit einer Mitteltemperatur von minus 18 Grad und es gäbe kein höheres Leben. Derzeit ist der natürliche Treibhauseffekt der Erde bei 33 Grad Celsius. Das heißt, wenn wir auf die minus 18 mal 33 Grad natürlichen Treibhauseffekt draufzählen, dann kommen wir bei unseren wohligen mittleren plus 15 Grad an, bei denen wir leben. Und jetzt haben wir zusätzlich 1,2 Grad dazu getan. Das ist unser Anteil. Und wie winzig wirken doch diese 1,2 Grad zu diesen gewaltigen 33 Grad. Und da kommen wieder die Klimaleugner und sagen, ja, da sieht man doch, wie klein dieser Effekt ist. Nein, er ist gigantisch, weil er viel zu schnell geht. Es geht nicht darum, wie hoch oder tief die Temperaturen schon mal waren oder wie hoch oder tief der CO2-Gehalt der Atmosphäre in der Geschichte der Erde schon einmal war. Irrelevant. Worum es geht, ist die Rate der Änderung. Kann sich ein Ökosystem und die Ökosysteme, die Natur an die Rate der Änderung anpassen? Und die Rate der Änderung, die wir vornehmen, die ist so gravierend und so schnell, dass sie schneller ist, als es jemals in der Erdgeschichte der Fall war. Und deswegen führen wir die Ökosysteme über die planetaren Grenzen, über die Möglichkeiten ihrer Belastbarkeit. Ich will nur noch ganz kurz zum Schluss ein Beispiel geben, das so augenöffnend ist, dass man weder Atomphysik noch Quantenphysik betreiben muss, was man eigentlich tun muss, um den Treibhauseffekt wirklich zu verstehen, sondern zwei Zahlen sind so augenöffnend und deswegen liebe ich Zahlen manchmal so. Um diesen Treibhauseffekt, den natürlichen, den wir derzeit haben, aufrechtzuerhalten, denn CO2 baut sich ja über hunderte von Jahren langsam wieder aus der Atmosphäre ab, muss es also auf natürlichem Wege nachgeliefert werden, damit der Effekt erhalten bleibt. Und das tun die Vulkane auch heute noch. Sie liefern etwa 200 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre. Die sind notwendig, damit der natürliche, lebensspendende, lebenswichtige Treibhauseffekt aufrechterhalten wird. 200 Millionen Tonnen jedes Jahr. Wir Menschen emittieren gerade 37.000 Millionen Tonnen pro Jahr. Ist es nicht völlig offensichtlich, dass das nicht ohne Folgen bleiben kann?
Das ist es wohl, ja. Zahlen magst du, weil sie oft Augen öffnen. Du hast aber auch gesagt, bei Zahlen hast du eigentlich noch nie geweint. Deshalb möchte ich mit dir nochmal auf dieses Gefühl gucken, ja, was sich einstellt da draußen. Und auch auf das Gefühl, was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir uns ein bisschen respektvoller, ein bisschen oder deutlich respektvoller der Erde gegenüber verhalten. Denn wir könnten natürlich einfach sagen, hey, was kümmert uns das, ob in 10 Millionen Jahren irgendwie der Mensch noch da ist. Ja, wir haben nur diese 100 Jahre und wir wollen jetzt leben. Ja, und wir wollen Spaß haben. Es fühlt sich aus meiner Erfahrung deutlich besser an, wenn ich respektvoll der Erde gegenüber oder im Einklang mit der Natur lebe. Es fühlt sich besser an, als wenn ich in Saus und Braus einfach sage, völlig egal, ist mir wurscht. Geht es dir auch so? Hast du das Gefühl auch im Gespräch mit anderen Menschen, dass sie sagen, das macht eigentlich Spaß? Das ist besser, ich verpasse nichts, sondern ich gewinne eigentlich, also ich verliere nichts, sondern ich gewinne eigentlich dadurch was? Ist es nicht so?
Natürlich ist das so. Und ich komme ja mit ganz vielen Menschen bei meinen Vorträgen und Workshops in Kontakt, die sehr erdverbunden und naturverbunden sind. Und ich sage jedes Mal herzlich und innig Danke jedem diesen Menschen, denen ich begegne, weil es sind natürlich Menschen, die diese Botschaft weitertragen und zu Hütern der Erde werden. Und das ist einfach so unfassbar wichtig. Natürlich ist das genau so. Und wir können uns doch alle selber fragen, wie möchte ich denn behandelt werden von meinem Gegenüber? Wie behandelst du denn mich? Wir behandeln uns doch respektvoll und das hat doch einen Grund, weil es uns Freude macht, wenn wir gesehen werden, wenn wir geachtet werden, wenn das, was wir tun, respektiert wird. Und warum sollten wir denn anders mit unserem Heimatplaneten umgehen? Wir sorgen uns doch auch alle für unser Zuhause und gucken, dass es da immer alles ordentlich und vernünftig ist. Und wir versichern alles Mögliche und rückversichern es sogar, damit alles abgesichert ist. Und warum gehen wir dann so fahrlässig mit unserem Planeten um? Und meine Erfahrung ist es tatsächlich, dass es so viel Freude macht, etwas für den Planeten zu tun, Teil zu sein, ein bisschen was zu bewahren. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich sich zu verinnerlichen, dass jede kleine Tat zählt. Wenn ich beim Zähneputzen den Wasserhahn zumache, dann habe ich was für diesen Planeten getan. Wasser ist eine kostbare Ressource, die nicht einfach verschwendet werden darf. Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das muss man sich einfach gewahr werden.
Stromverbrauch ist ein weiteres Ding.
Das Licht ausmachen, wenn ich aus dem Raum gehe, oder auch meine Stromdosen nachts totschalten, damit sie nicht einfach immer weiter schleichend Strom verbrauchen. Den Computer ausmachen, wenn ich ihn nicht brauche. Das sind alles so Kleinigkeiten und die erscheinen uns oft so nichtig. Naja, was soll dieser winzige Beitrag? Nein, es spart bares Geld und es macht Spaß. Wir müssen das wirklich verstehen. Klimaschutz macht Spaß. Und das sehen wir vielleicht am allerbesten daran, dass wenn wir jetzt im Klimawandel immer häufiger auch mal Dürren oder Überschwemmungen haben und uns mal angucken, wie in Zeiten von Dürren unser geliebter Rasen aussieht, dann ist der verdorrt und braun und unansehnlich. Wenn wir stattdessen mal dem Rasen einer Wildblumenwiese weichen lassen, werden wir ganz schnell feststellen, dass dort immer etwas blüht. Ganz egal, ob gerade eine Dürre ist oder eine Überschwemmung ist, irgendetwas blüht immer, weil Vielfalt macht resilient. Das ist das Wichtige. Wir müssen Vielfalt einladen. Wir haben unsere Welt so verarmt, dass tatsächlich 5 Nutztiere und 12 Pflanzenarten uns ernähren. Wie traurig ist das? Vielfalt ist doch einfach unfassbar wichtig. Nicht nur in unseren Gesellschaften ist Vielfalt wichtig, sondern Ökosysteme, die leben von Vielfalt. Ohne Vielfalt funktionieren Ökosysteme nicht. Ökosysteme sind hochgradig emergent. Das heißt, die Summe ist mehr als, oder das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Es kommen Eigenschaften aus Ökosystemen heraus durch die Emergenz, die es sonst gar nicht gäbe. Wir können das an unserem eigenen Körper am einfachsten, das ist ja auch ein hochemergentes System, unser Körper. Muskeln können nicht laufen, sondern nur im Zusammenhang mit unserem Körper bewegen sie uns fort. Und unser Gehirn kann nicht denken ohne Blut und ein Herz. Und das gesamte System ist immer mehr. Und das macht eben gerade im Zeichen von Klimawandel Systeme resilient und macht Anpassung möglich. Und wenn wir Systeme immer weiter verarmen, dann brechen diese Systeme irgendwann zusammen.
Ich glaube, das Problem ist oft, dass das, was wir gewinnen, nicht so richtig messbar ist, weil es ein Gefühl ist, und das, was wir verlieren, eben schon, weil dann vielleicht das Auto nicht mehr da ist, ja, oder der Rasen an Quadratmeterzahl verliert oder keine Ahnung. Und wenn wir sagen, das Ergebnis ist mehr als die Summe der Einzelteile, dann zeigt das ja auch schon, dass wir da mit den Zahlen manchmal ein bisschen vielleicht an eine Grenze kommen, weil das nicht mehr so logisch erscheint. Wenn ein System so komplex ist, dass es vielleicht auch wissenschaftlich gar nicht bis ins Detail zu erklären ist, dann kommt ja der Mensch auch oft an so eine Grenze, weil er denkt, ja, das ist jetzt, das kann ich nicht mehr erklären, das verstehe ich nicht, das möchte ich nicht. Und dann geht es, da beginnt ja das, was wir manchmal dann als übersinnlich, übernatürlich, ja, spirituell vielleicht bezeichnen. Du als Wissenschaftler, durch und durch, und wir haben das heute gemerkt, das bist du ja. Was machst du an dieser Grenze? Gehst du da rüber? Ziehst du da eine Grenze für dich? Muss es eine geben oder nicht?
Es gibt keine Grenze. Die Grenzen sind alle fließend. Und da das Ganze so viel mehr ist als die Summe der Einzelteile und wir natürlich nicht alles bis ins letzte Detail ergründen können und Erdsystemforschung natürlich etwas ist, was pausenlos neues Wissen generiert, unser Unwissen garantiert aber auch noch unendlich groß ist, macht es mich ehrfürchtig. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine großartige Eigenschaft, demütig, dankbar und ehrfürchtig zu sein. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, wirklich gut tun würde. Und ich würde uns auch wirklich gut tun, ein bisschen auf die Lebensweise der Indigenen zu schauen. Und zwar, worauf ich hinaus möchte, ist, die Weltanschauung der Indigenen ein bisschen einzuladen und ihnen zuzuhören. Da gibt es zum Beispiel diesen Animismus, der sagt, alles hat eine Seele. Jeder Baum, jede Blume, jedes Tier hat eine individuelle Seele, so sagen die Indigenen. Und viele gehen sogar so weit und sagen, jeder Stein besitzt eine Seele. Und ich liebe diese Metapher. Ja, ich bin Wissenschaftler. Und ich liebe das wissenschaftlich zu denken, aber auch für mich ist es vollkommen klar, dass jeder Stein eine Seele hat. Und ich darf das als Wissenschaftler ohne rot zu werden sagen, weil wir wissen doch sowieso nicht, was eine Seele ist oder wo wir sie suchen sollen. Insofern, warum soll denn nicht ein Stein eine Seele haben? Weil darum geht es nicht, sondern es geht um den Perspektivwechsel. Wenn wir jeden Stein, jeder Blume, jedem Tier eine individuelle Seele zuschreiben, dann wird es uns so viel schwerer fallen, all dies zu missbrauchen. Worauf ich hinaus will, ist, eine Mutter Erde mit einer Seele auszubeuten und auszuschlachten und die Natur als ein Warenlager zu erachten, das wir nach Belieben und Gutdünken plündern können. Wie viel schwerer fällt das, wenn wir sagen, das ist Mutter Natur mit einer Seele und jeder Stein hat eine Seele und jede Pflanze, jedes Tier hat eine Seele. Oder wir sagen, nein, das ist ein toter Klumpen Fels, der seine Bahn durchs Weltall zieht und mit dem können wir tun und lassen, was wir wollen. Also es ist die Geschichte, welche Geschichte wollen wir uns weitererzählen, welche Narrative wollen wir weitertragen. Und das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, mit welcher Einstellung, mit welcher Perspektive, mit welchem Perspektivwechsel auch wir die Natur betrachten. Und wenn ich zum Beispiel, um das von vorhin aufzugreifen, barfuß auf einen Baum klettere, dann kann ich mich sehr direkt mit diesem Baum verbinden und auch durchaus mal seine Seele spüren. Das darf ich als Wissenschaftler sagen, weil wir ja eh nicht wissen, was eine Seele ist. Aber es macht einfach diesen Perspektivwechsel. Es ist völlig irrelevant, ob der Baum nun eine Seele hat oder nicht, oder der Stein eine Seele hat oder nicht, sondern es macht und es verändert unseren Umgang mit der Erde und der Natur. Und das, glaube ich, täte uns sehr gut.
Also raus und dem begegnen, was es da gibt, weil das ist, glaube ich, für Beziehungen ja immer wichtig, dass man sich auch sieht und spürt und anfasst mal und Hallo sagt.
Genau, und wir sind ja völlig aus der Symbiose mit unserem Planeten gefallen. Der Planet besteht ja aus einer Verkettung von Symbiosen. Alles greift ineinander, nichts ist isoliert auf diesem Planeten und alles bedingt einander. Und deswegen ist unser Sturz aus der Symbiose tatsächlich, gut, dass du das sagst, wie eine gescheiterte Liebesbeziehung, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Daran zu arbeiten, glaube ich, täten wir echt gut dran.
Christian, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei dem, was du tust, nämlich diese Botschaft da rauszutragen und auch und vor allem auch Menschen zu überzeugen mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber genauso wichtig eben dieses Gefühl irgendwie zu transportieren. Ich danke dir, dass du das hier und heute getan hast. Werde natürlich noch ein bisschen darauf hinweisen, wo man dich auch mal live erleben kann, ja, wo man dein Buch bekommen kann, das Buch Wunderwerk der Natur. Und ja, wünsche dir nicht nur einen tollen Tag jetzt, sondern einen schönen Herbst, der bald beginnt, und ganz, ganz viele wunderbare Momente weiterhin da draußen vor der Tür.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und der Herbst ist eigentlich auch meine Lieblingsjahreszeit, weil ich
das höre ich oft.
Das höre ich oft. Ja. Bunte Laub so schätze. Vielen, vielen Dank.
Wunderwerk Natur, wie wir den Planeten bewahren und uns selbst retten. So heißt das neue Buch von Dr. Christian Klepp, und ich werde euch in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, natürlich auch nochmal einen Link reinpacken zu dem Buch. Ich packe euch einen Link rein zu Christians Website, christianklepp.com. Ihr werdet in dem Newsletter auch einige Termine finden, die Christian jetzt hat. Es gibt eine Fernsehsendung noch, in der er zu Gast sein wird. Es wird im Dezember eine Fotoausstellung geben von ihm im Stadtmuseum Schleswig. Es gibt noch weitere Termine. Ich packe euch auch einen Link zu seinem ersten Buch nochmal rein, Wunderwerk Erde. Den Newsletter bekommt ihr am Sonntag, wenn ihr ihn vorher abonniert, unter christoförster.com/frei raus. Solltet ihr diese Folge später erst hören, könnt ihr den Newsletter natürlich trotzdem abonnieren, denn mit eurer ersten Newsletter-Ausgabe bekommt ihr immer auch einen Link zum Newsletter-Archiv. Und da findet ihr alle Newsletter der vergangenen Wochen, Monate und Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Dann gibt es nämlich die neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I'm here for